Willkommen zu unserem Biologie-Podcast, heute zum Thema Säugetiere.
Ja, hallo auch von mir.
Jeder von uns beiden hat sich einige Fragen aufgeschrieben und die stellen und beantworten wir uns gegenseitig. Zunächst möchte ich aber meine Interviewpartnerin vorstellen. Frau Kohlhepp unterrichtet seit 7 Jahren an derselben Schule wie ich das Fach Biologie. Sie liebt die Natur und ist immer auf der Suche danach, wie man diese Faszination an Schülerinnen und Schüler weitergeben kann.
Ja, vielen Dank für diese Vorstellung. Ich darf auch meinen Interviewpartner vorstellen, das ist Herr Weißbrot. Er unterrichtet schon seit 20 Jahren Biologie und ist nach wie vor immer noch fasziniert von der Erde und allem, was darauf lebt. Ja, und damit starte ich auch direkt mit der ersten Frage, nämlich an dich, Uli. Was ist eigentlich dein Lieblingssäugetier und warum?
Oh, das ist eine einfache Frage, da weiß ich sofort eine Antwort, kommt ein Tier direkt vor meine Augen, nämlich ein Elefant. Ich finde, die strahlen so eine Eleganz und Ruhe aus, wenn sie da mit ihrem Rüssel Blätter oder Gräser abrupfen und zum Mund führen. Und ja, da muss ich natürlich auch gleich den Biologielehrer raushängen lassen. Der Rüssel ist nicht nur die Nase, sondern ist eine Verwachsung aus Nase und Oberlippe. Das kann man ganz gut erkennen, wenn man ja, so einen Elefant von der Seite mal anguckt.
Stimmt.
Faszinierend auch die Kommunikation. Die senden nämlich Töne oder die können auch Töne aussenden, die wir gar nicht mehr hören können. Sozusagen ist das immer tiefer als tief. Ja. Für uns im Infraschallbereich nicht mehr hörbar. Das wird dann über die Luft und sogar den Erdboden über mehrere Kilometer übertragen. Finde ich faszinierend. Sind insgesamt auch schlaue Tiere. Sie haben ein sogenanntes Ich-Bewusstsein. Das heißt, wenn man einen Spiegel vor sich stellt, dann erkennen sie sich tatsächlich und denken nicht, was sind das für ein Typ? So wie Menschen und Menschenaffen auch. Sie können zählen, sogar addieren und Mengen unterscheiden. Das heißt, wenn ich jetzt denen was Leckeres hinstelle, ja, so 5 leckere Äpfel und 3 leckere Äpfel, Anja, dann kannst du mir sicher beantworten, wo greift ein Elefant dann mit seinem Rüssel zu?
Ja, wahrscheinlich zu der größeren Menge.
Ja, so die 5 Äpfel, meinst du?
Genau die.
Fast richtig. Er nimmt natürlich alle 8. Ja, der kann ja zählen und addieren. Und warum soll er sich für 5 entscheiden?
Okay. Ja, das ist natürlich gut.
Ich habe auch eine tolle eigene Erfahrung mit Elefanten gemacht. Und zwar in Nepal. Da war ich zu Studienzeiten. Jetzt wird man sich denken, Nepal ist doch das Land der Berge, da laufen doch keine Elefanten rum. Ja, stimmt, aber im Süden von Nepal, angrenzend zu Indien, da ist Flachland und ein sehr großer Nationalpark, in dem man zum Beispiel auch wildlebende Nashörner beobachten kann. Wenn man da jetzt aber zu Fuß durchläuft, dann ist es gar nicht so ungefährlich und außerdem sieht man die nicht, die Nashörner suchen dann eher das Weite. Ne?
Das glaube ich.
Wenn man aber auf einem Elefanten, der ist dann allerdings gezähmt, ja, wenn man da reinreitet und dann kann man sehr dicht zu den Nashörnern hin, denn Elefanten und Nashörner sind Freunde. Das heißt, die begegnen sich ohne Furcht und erkennen den darauf sitzenden Menschen nicht als Gefahr. Und so konnte ich dann wirklich an wildlebende Nashörner sehr dicht ran und das auf einem Elefant. Und das also ein tolles Gefühl, kann ich nur sagen. Dann leite ich direkt über zu der ersten Frage an dich, Anja. Welches Säugetier ist für dich das Faszinierendste und warum?
Ja, tatsächlich habe ich ja mit so einer Frage gerechnet und da habe ich mir überlegt, dass für mich auf jeden Fall die Wale sehr faszinierend sind. Denn das sind ja tatsächlich die größten Säugetiere der Welt und die besitzen alle Eigenschaften der Säugetiere, die ja ursprünglich an Land entstanden sind. Trotzdem sind sie aber super an das Leben ins Wasser angepasst. Nämlich zum Beispiel haben sie einen stromlinienförmigen Körper. Da sind auch tatsächlich noch Haare drauf. Allerdings nur noch sehr wenige. Sie besitzen Flossen, das ist ein großer Unterschied zu den an Land lebenden Säugetieren. Und ihre Nasenöffnung sitzt bei ihnen ja oben am Kopf, sodass sie am besten Luft atmen können, wenn sie mit ihrem Körper an die Wasseroberfläche kommen.
Daran erkennt man dann auch, dass es keine Fische sind, oder?
Richtig, ganz genau. Tatsächlich haben sie auch ein sehr gutes Hörvermögen. Du hast es vorhin auch bei den Elefanten angesprochen, ne? Und auch das ist ja irgendwie eine Angepasstheit an das Leben unter Wasser. Die Wale nutzen nämlich dieses Radarsystem zur Orientierung im Dunkeln oder wenn das Wasser mal sehr trübe ist. Und dazu senden sie Laute aus in verschiedenen Wellenlängen, die dann auch von Gegenständen zurückgeworfen werden als Echo. Und dieses Echo können sie dann so auswerten, dass sie sich tatsächlich auch ohne Sichtkontakt orientieren können unter Wasser.
So ein Zwischending dann zwischen Elefanten und Fledermäusen, oder wie?
Genau richtig, die auch noch im Wasser leben. Wale besitzen ein sehr großes Gehirn und sind deswegen auch bemerkenswert klug. Im Meer gibt ihnen das eine überlegene Stellung. Die kann man eigentlich fast so ein bisschen vergleichen mit der Stellung des Menschen an Land. Und was vielleicht auch viele nicht wussten, Uli, ist, dass Wale ziemlich hilfsbereit sind und sogar gesellig.
Cool.
Die sind sogar in der Lage und zeigen das manchmal in Notfällen oder bei Verletzungen, anderen Artgenossen zur Hilfe zu kommen. Und dann bringen sie zum Beispiel einen anderen Verletzten gemeinsam an die Oberfläche, sodass dieser Wal dann oben atmen kann und sich dann auch wieder erholen kann von seinen Verletzungen. Also das fand ich sehr beeindruckend, als ich das nachgeschaut habe hier in der Vorbereitung zu dem Podcast. Ja, du hast ja vorhin schon erwähnt, dass du einem Elefanten mal irgendwie live begegnet bist, auch einem Nashorn tatsächlich. Welchem Säugetier würdest du denn am wenigsten gerne mal live begegnen?
Da fällt mir als erstes eine grüne Mamba ein, also eine der giftigsten Schlangen der Erde.
Aber du Uli, Schlangen sind doch eigentlich gar keine Säugetiere, oder?
Ja, hast du natürlich sofort gemerkt, ja, war ja klar. Aber Biolehrer sind immer gemein. Warum denn eigentlich nicht?
Naja, also Schlangen gehören nicht zu den Säugetieren, weil sie überhaupt nicht die klassischen Säugetiermerkmale zeigen. Sie haben zum Beispiel keine Haare, also kein Fell. Sie haben auch keine Milchdrüsen und sie legen Eier. Sie gehören bekanntlich zu den Reptilien, Uli, und sie sind ja auch wechselwarm und nicht gleichwarm.
Ja, okay. Test eindeutig bestanden. Zurück also zu deiner Frage. Ich glaube, so einer richtigen Großkatze würde ich außer jetzt im Zoo, so in freier Natur, ohne einen geschützten Raum nicht gerne begegnen. Also jetzt nehmen wir mal Tansania, ja, in der Savanne, so ein Löwe, also müsste nicht sein, außerhalb jetzt eines geschützten Bereichs, wie jetzt so diese geführten Touren, die man da machen kann. Das ist natürlich genial und gigantisch, aber...
Ja, die sind halt echt so elegant, ne? Die sind sicher auch total atemberaubend, mal live zu sehen, solche Großkatzen, ne?
Ja, also das ist bestimmt was ganz anderes als im Zoo, wo die ja da immer so ihre kleinen Kreise ziehen, ja, und man denkt, uiuiui, der Arme. Wenn man jetzt so schätzen müsste, von welcher Tierart gibt es so die meisten Todesopfer im Jahr oder die meisten tödlichen Unfälle, da gehören Löwen überhaupt nicht an die Spitze. Sie werden zum Beispiel locker überholt von meinen Lieblingssäugetieren, den Elefanten.
Mhm,
ja,
okay.
Und auch von Flusspferden.
Ach was.
Also während Elefanten und Flusspferden so für etwa 100 tödliche Verletzungen sorgen, ist ein anderes bekanntes Säugetier für den Mensch mit Abstand viel gefährlicher. Anja, der Hund.
Ach,
hast du
was?
Einen?
Nee, ich habe keinen Hund.
Ich auch nicht.
Aber ich sehe viele.
Ja. Man sieht sie dann auch gerne an den Schuhen, die Hinterlassenschaften von den Hunden.
Ja, sehr ärgerlich.
Ja, also ich habe nachgeschlagen, 25.000 Menschen jährlich kommen durch Hunde ums Leben. Ja, und
das ist ja verrückt.
Und damit sind hier mit Abstand die gefährlichsten Säugetiere für den Mensch. Und das liegt vor allen Dingen an Tollwuterkrankungen, die Hunde haben können. Und wenn dann in einem Land, in der Gegend die medizinische Versorgung nicht gut ist, dann ist das schlecht.
Ja klar, kann ich nachvollziehen.
Ja.
Bestimmt liegt es aber auch so ein bisschen daran, dass der Hund einfach so sehr mit dem Menschen einfach eng vergesellschaftet ist. Ne? Ich vermute, wenn man das so auf die Anzahl hochrechnet an quasi Hunde, im Vergleich zu, weiß ich nicht, Großkatzen auf der Welt, ist vermutlich der Hund auch deutlich überrepräsentiert.
Ja, und vor allen Dingen auch die direkten Mensch-Tier-Kontakte, die sind beim Hund natürlich auch viel zahlreicher. Ja.
Ja, damit hast du ja eigentlich gleich schon die Frage nach dem gefährlichsten Säugetier beantwortet.
Ja, dann drehe ich doch mal als so deine Frage an mich einfach um. Welchem Säugetier, dem du noch nie begegnet bist, würdest du sehr gerne mal live begegnen?
Tja, das habe ich vorhin schon angedeutet. Sehr eindrucksvoll fände ich ja wirklich so eine Live-Begegnung mit einer Raubkatze. Das ist aber ja auch wirklich sehr schnell gefährlich, wie du schon sagtest. Und deswegen antworte ich auf deine Frage lieber mal. Ich würde super gerne mal so wirklich in echt einem Schimpansen live begegnen.
Oh, ja.
Weil ich nämlich unheimlich spannend finde, wie die sich untereinander austauschen, wie die miteinander kommunizieren und auch das Sozialleben dieser Tiere wirklich mal live zu beobachten. Jetzt wirklich so nicht im Zoo oder in irgendwelchen von Menschen beeinflussten Umgebungen, das fände ich schon wirklich sehr spannend.
Die müssen dich dann aber auch irgendwie als nicht gefährlich einstufen, oder? Weil ich glaube, so Schimpansen können schon auch ganz schön aggressiv werden.
Ja, in meiner Vorstellung würde ich sie so beobachten, dass sie mich nicht merken. Sodass es wirklich irgendwie völlig frei von meinem Einfluss stattfinden kann, um sie so wirklich einfach so zu beobachten, wie die nur miteinander umgehen. Eigentlich.
Ja, super.
Genau. Ja, die verständigen sich ja ohne jede Worte und sind ja aber trotzdem in der Lage, unheimlich auch facettenreich zu kommunizieren. Sie leben in Horden zusammen, in denen sie auch sehr sozial miteinander umgehen. Und nachdem Schimpansen ja auch wirklich mit uns Menschen sehr nah verwandt sind, ist die Beobachtung der Schimpansen ja vielleicht sogar für uns als Menschen lehrreich. Da können wir auch viel über unsere zwischenmenschliche Kommunikation lernen und da dann vielleicht auch erkennen, dass zwischen der Menschenwelt und der Tierwelt, die man ja manchmal so wirklich als separat betrachtet, aber ja an der Stelle wirklich kein großer Unterschied mehr besteht.
Ja, ja.
Dass der Mensch aber nicht vom Affen abstand, weißt du vermutlich, oder?
Ja, natürlich. Ja, die haben einen gemeinsamen Vorfahren. Also das muss man in der Vorstellung immer glatt bügeln, ja, dass nicht der Mensch früher ein Affe war. Das ist keine gute Vorstellung und es degradiert auch den Affen so ein bisschen. Ja, nee, die haben einen gemeinsamen Vorfahren und das Beschreiben der Veränderung der Arten und der Entstehung neuer Arten aus jetzt in dem Fall unserem gemeinsamen Vorfahren nennen wir Biologen dann Evolution.
Mhm. Auch ein spannendes Thema, ne?
Hammer.
Vielleicht sogar auch mit Blick auf die Säugetiere, wenn wir mal so über Evolution und Entstehung der Arten nachdenken. Uli, was ist denn eigentlich so das älteste Säugetier, was wir so haben auf der Welt?
Ja, das passt gut zum Thema Evolution, ist aber überhaupt nicht leicht zu beantworten. Die Entwicklung der Säugetiere ist nämlich ein Prozess über viele Millionen Jahren. Säugetiere haben ja erstmal ein Schattendasein gelebt. Ja, es gab lange nicht so viele Arten wie heute.
Mhm.
Ja, und es gab in diesem Prozess zahlreiche Tiere, die schon ein paar Merkmale von Säugetieren aufwiesen, aber eben noch nicht alle. Ja. Das heißt, man weiß, dass sich Säugetiere aus einer Reptiliengruppe heraus entwickelten, den Therapsiden. Und eine Therapsidenfamilie, die sogenannten Cynodontia, die werden oft als mögliche Vorläufer von Säugetieren genannt. Ganz sicher weiß man aber auch das noch nicht. Ja, auf jeden Fall lebten diese Cynodontia schon vor 250 Millionen Jahren. Sie hatten vermutlich ein Fell und ihr Gebiss war eben nicht mehr reptilienähnlich, sondern schon säugetierähnlich.
Mhm. Das heißt, man kann tatsächlich sagen, dass das Fell das erste wirkliche Säugetiermerkmal war, was sich da so evolutionsbiologisch entwickelt hat?
Ja, und eben auch das Gebiss, ja, das und der Kiefer, man spricht ja von einem primären oder sekundären Kiefergelenk.
Mhm.
Sehr lange lebten diese ersten Säugetiere übrigens im Schatten der Dinosaurier, ein sehr verstecktes Leben. Die waren dann meistens nachtaktiv, lebten versteckt in unterirdischen Höhlen, ja, weil einfach die Dinosaurier die Erde zu der Zeit beherrschten, ja, und um dieser Übermacht gewachsen zu sein, ja, haben sie sich in diese ökologische Nische da zurückgezogen. Also nachts und verdeckt und dann mal rauskommen und gucken und dann vielleicht mal ein paar Dinosaurier-Eier zu fressen. Ja. Ja, und auch die Größe, ja, die waren dementsprechend alle eher so groß wie Mäuse, Ratten oder ja, vielleicht so kleine Hunde. Ja. Und mit dem Ende der Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren, vermutlich ja durch einen Einschlag eines riesigen Meteoriten bei Mexiko und einer anschließenden jahrelangen Verdunklung der Erde, dann begann die Blütezeit der Säugetiere. Ja, die sind dann so explosionsartig, haben sich da viele verschiedene Arten entwickeln können, weil die Erde auf einmal sozusagen frei war von dieser Übermacht an Dinosauriern. Ja. Es gab viel Lebensraum, es gab Nahrung, ja. Ich habe schon mal gesagt, das nennt man dann ökologische Nischen. Ja, und dann entwickelt sich die Säugetierarten sehr schnell.
Das sieht man jetzt auch an diesem Beispiel sehr gut, dass da die Ökologie mit der Evolution ja durchaus auch sehr eng verbunden ist.
Ja, in der Biologie ist irgendwie alles miteinander verbunden, ja, und im Laufe der Jahre, wenn man die einzelnen Teilgebiete kennenlernt, dann ergibt sich auch immer ein immer besseres Bild, dann ein immer größeres Verständnis, wie Leben auf der Erde funktioniert. Und ja, das ist einfach faszinierend. Ja. Bleibt dabei, lernt ganz viel, es lohnt sich. Ja, Anja, an dich. Warum beschäftigt man sich in der Schule eigentlich, wenn es so viele spannende Themen gibt, ja, so lange in Klasse 5 mit den Säugetieren?
Tja, Uli, also da würde ich ja eigentlich fast sagen, dafür, dass die Welt der Säugetiere so spannend ist, beschäftigt man sich ja für meine Begriffe noch gar nicht lange genug mit den Säugetieren. Wenn ich das immer unterrichte, dann denke ich mir, es gibt so viele spannende Aspekte und so viele Sachen, kann ich da nicht erwähnen oder muss ich jetzt wie hier in diesem Podcast auslagern? Aber eigentlich hast du natürlich recht. Wir beschäftigen uns nämlich ja hauptsächlich in der 5. Klasse und da so circa ein halbes Jahr mit den Säugetieren. Wenn man das mal hochrechnet, dann sind es so circa 6% der gesamten Lernzeit bei uns am Gymnasium. Gerechnet auf die Vielfalt aller Lebewesen sind aber die Säugetiere, das habe ich mal nachgeschaut, nur so ungefähr 0,08%. Also richtig wenig, weil nur so ungefähr 6.400 Arten von insgesamt ungefähr 8 Millionen Arten, also Tierarten auf der Welt, zu den Säugetieren gehören. Cool. Und wenn man das so vergleicht, 6% Lernzeit, aber nur 0,08% aller Arten, dann beschäftigen wir uns in der Schule ja tatsächlich relativ lange mit den Säugetieren.
Ja.
Und da habe ich mal so drüber nachgedacht, das liegt vermutlich an verschiedenen Sachen. Grundsätzlich einfach daran, dass die Säugetiere für uns Menschen eine ganz besondere Bedeutung haben. Wenn ich so in der 5. Klasse neue Fünftklässler habe und dann ganz neu in das Thema Biologie einsteige, dann fällt es immer leicht, wenn man mit irgendwas Bekanntem einsteigt. Die Säugetiere, die kennen viele, nämlich weil sie so unsere beliebtesten Haustiere sind, würde ich sagen. Manche haben einen Hund, manche haben eine Katze, andere vielleicht Meerschweinchen oder Kaninchen. Das sind alles Säugetiere und mit denen haben viele Schülerinnen und Schüler einfach schon ziemlich viel direkten Kontakt gehabt und können somit auch wirklich richtig viel in den Biologieunterricht reinbringen.
Ja,
und
stimmt.
Das macht den Anfang dann immer recht schön und leicht und faszinierend auch für die Schüler.
Ja, ist super. Ne? Da ist man, steht man als Lehrer nicht so alleine da und hält einen Vortrag, sondern die bringen dann gleich ganz viel auch von sich zu Hause ein, ne? wie ein Hund sich verhalten kann.
Richtig.
Und, was ein Meerschweinchen alles leisten kann und
genau.
Solche Dinge. Ja.
Ja, und da wissen die auch echt schon eine Menge. Ne?
Ja.
Also auch wenn es ums Thema artgerechte Tierhaltung zum Beispiel geht, ne? Was uns Biologen da auch immer ganz wichtig ist an der Stelle. Da können die schon genau sagen, worauf man da achten muss, wenn man einen Hund hat zum Beispiel oder wie man auch die Signale von einem Hund versteht, wie man mit einem Hund kommunizieren kann zum Beispiel. Also das ist wirklich ein ganz lebendiger Biologieunterricht da an der Stelle immer.
Also dann werfe ich mal eins noch ein. Liebe Hundebesitzer, Kinder, ja, achtet darauf, wenn der Hund mal Kaka gemacht hat, räumt diese Kaka weg. Auch wenn ihr im Wald seid.
Ja,
ich weiß gar nicht, wie oft ich Schuhe schon in Wasser gestellt habe und danach abgekratzt habe.
Ja,
das ist einfach nervig.
Bei uns sogar draußen auf dem Gehsteig, nicht nur im Wald, was immer besonders ärgerlich ist, finde ich.
Ja.
Genau. Ja, ansonsten sind die Säugetiere und wir Menschen uns ja sehr ähnlich, weil ja auch wir Menschen Säugetiere sind, ne? Und dieses Prinzip, dass eine Struktur oder ein Körperbau und die Funktion von dem jeweiligen Körperteil zusammenhängt, lässt sich dann, wenn man das bei den Säugetieren bespricht, auch immer sehr gut auf uns Menschen übertragen. Wo man dann also auch immer so ein bisschen die, wir sagen ja, Humanbiologie mit in den Unterricht einfließen lassen kann. Auch das ist bestimmt ein Grund, warum wir uns so lange mit den Säugetieren beschäftigen.
Mhm.
Und dann haben Säugetiere einfach auch grundsätzlich eine ganz wichtige Bedeutung für uns Menschen, nicht nur als Nutztiere mit einer großen kulturellen Bedeutung, wie jetzt die Rinder, Schweine, Pferde, Schafe oder Ziegen. Die sind nämlich auch Nahrungsmittel oder bieten uns Kleidung oder sind auch als Lasttiere kaum mehr wegzudenken. Früher natürlich noch mehr als jetzt heute, aber das unterstreicht einfach auch, wie über Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg die Säugetiere für uns Menschen einfach ganz enge Partner waren sozusagen.
Mhm.
Ja, also Uli, wenn wir uns jetzt diese lange Liste an Vorteilen der Säugetiere für den Menschen so anschauen, da kann man dann doch schon sagen, dass Säugetiere eigentlich besser sind als alle anderen Wirbeltiere, wie jetzt zum Beispiel Reptilien, Vögel oder Amphibien. Oder was meinst du?
Heißt besser intelligenter, heißt es schneller, erfolgreicher, längeres Leben oder gibt's die schon länger auf der Erde? Sind sie die besseren Flieger, Schwimmer, Läufer? Ja, stehen sie in der Ernährungspyramide ganz oben oder weit oben? Also das, so dieses besser müsste man dann erstmal definieren. Ja? Also man müsste es eigentlich so formulieren, in der Biologie ist die Erkenntnis da, dass alles, was existiert, was also gerade jetzt auf der Erde lebt, nicht ausgestorben ist, einfach sehr gut bis fast schon optimal an seine jeweiligen Lebensbedingungen, an den jeweiligen Lebensraum angepasst ist. Ja? Also dieses Denken in besser, schlechter passt da einfach nicht gut rein. Ja, ist so ein menschliches Denkmuster, ja, so gut, besser, am besten. Aber das ist nicht gut auf den Prozess der Evolution anwendbar. Ja. Ja, anders kann man die Frage leider nicht beantworten. Daher gleich meine nächste Frage an dich. Bleiben wir mal bei den Angepasstheiten, die ich eben erwähnt habe. Welche Angepasstheit eines Säugetiers findest du denn am faszinierendsten?
Also das ist für mich, jetzt, wo ich ja die Wale schon erwähnt habe, die als Säugetiere im Wasser leben können, ist es für mich die Angepasstheit der Fledermaus, die ja nämlich in der Luft lebt und sich daran auch optimal angepasst hat. Die Fledermäuse bzw. die Ordnung der Fledertiere, das sind so ungefähr 1100 Arten, sind nämlich die einzigen Säugetiere, die fliegen können. Und das ist ja schon sehr beeindruckend.
Und wenn man dann mal sieht, gell, wie die fliegen, dann denkt man sich, nur eine Gruppe, aber die ziehen jeden Vogel ab, gell?
So, richtig.
Wenn man die beobachtet.
Genau, krass, in ihrer Wendigkeit und ihrer Flinkheit, also das ist wirklich, man kann sie ja nur sehr selten so richtig live beobachten, da sie ja dann häufig dann doch irgendwie in der Nacht unterwegs sind und dämmerungsaktiv sind. So im Sommer passiert mir das dann schon häufiger mal, ne, wenn man so draußen auf der Terrasse sitzt, dass man dann so ab und zu mal so eine Fledermaus oben am Himmel vorbeihuschen sieht. Und man unterscheidet sie wirklich recht leicht von den Vögeln, also in ihrem Flugverhalten auch, wenn man da mal so ein bisschen drauf achtet.
Ja,
Es ist wirklich ganz beeindruckend.
Jetzt habe ich schon gedacht, du kannst die einzelnen Fledertierarten dann schon voneinander unterscheiden am Flug.
Nee, so weit bin ich nicht.
das wäre cool. Aber an dem Ruf kann man sie unterscheiden. Gell? Wir haben da mal so ein spezielles Gerät gehabt und da konnte man sozusagen das in hörbare Töne umwandeln. Und dann konnte man aus diesem Rufmuster dann sagen, oh ja, das ist so eine Hufeisennase oder was anderes. Das war schon auch cool. Ja.
Cool, interessant. Ja, so Apps gibt es ja auch für Vögel im Prinzip, ne? Also für,
echt?
Das ist natürlich für uns leichter zu erkennen, aber es gibt auch so Vogelstimmen-Apps, wo man dann, wenn man draußen unterwegs ist, ne, so Vögel irgendwie aufnehmen kann und dann, ich meine, das ist natürlich ein bisschen leichter auch für, also zu lernen, das zu unterscheiden, wenn man sich mal darauf so ein bisschen einlässt, aber auch da gibt es ja mittlerweile Hilfsmittel, wie man sich da so ein bisschen zurechtfinden kann. Das ist immer ganz erstaunlich.
Ja.
Ja. Uli, ich habe mir da mal so irgendwie angeschaut, ne, für dieses kleine, zierliche Skelett besitzen die eigentlich sogar relativ große und starke Vordergliedmaßen, diese Fledermäuse. Und das erklärt sich natürlich dadurch, dass sie fliegen, einfach unheimlich viel Kraft auch und eine große Spannweite brauchen im Vergleich zu ihrem Körper, dass sie sich da überhaupt in der Luft halten können. Man bespricht im Unterricht in der Biologie, wenn es ums Thema Fliegen geht, ja so traditionell irgendwie die Vögel.
Ja.
Und die haben dann so hohle Knochen und dann irgendwie zum Beispiel auch einen Schnabel, wo wir dann als Biologielehrer immer erklären, dass es eine besondere Anpassung an das Leben in der Luft ist. Die Fledermäuse sind auch sehr gut angepasst, aber dann doch auch irgendwie ganz anders, ne? Also das ist jetzt irgendwie spontane Hypothese. Ich glaube, ich habe nirgends gelesen, dass sie hohle Knochen hätten oder sowas. Ne? Trotzdem schaffen sie es, ihr Gewicht so gering zu halten, dass sie da auch tatsächlich irgendwie in der Luft unterwegs sein können. Und sie fliegen zum Beispiel auch nicht über Federn, sondern dann mit einer Hautschicht, die so ganz dünn ist, dass sie dann auch als Tragfläche dient, wo dann auch wirklich die einzelnen Fingerknochen so diese Stabilität dieser Tragfläche gewährleisten. Hier ist also wirklich alles durchdacht.
Ich hätte gern so eine Fledermaus mal so auf der Hand sitzen. Wie sich das wohl anfühlt, so dieser häutige Flügel da. Krass, ne? Meinst du, die beißen dann? Sind die gefährlich?
Ich glaube, ich würde es mich trauen. Ich glaube, ich würde es mich trauen. Ich bilde mir ein, wenn ich sie nicht ärgere, dann beißt sie mich auch nicht. Ja, ein Fünftel aller bekannten Säugetierarten sind Fledermäuse. Auch das habe ich recherchiert und fand es ganz beeindruckend.
Ja.
Und an der Stelle müsste man eigentlich auch wieder im Unterricht die Fledermäuse viel stärker betonen eigentlich.
Okay.
Um das mal irgendwie abzudecken.
Schmeißen wir uns Meerschweinchen raus, machen die Fledermaus.
Ja, genau. Nächste Frage?
Jawohl, ich höre.
Fledermäuse orientieren sich per Echoortung und da sind wir ja eigentlich mittendrin beim Thema Sinnesorgane bei den Säugetieren. Fledermäuse besitzen ja sicher nicht die besten Augen. Welches Säugetier kann denn jetzt eigentlich am besten sehen, Uli?
Ja, also, schwere Frage. Aber da nehme ich mir jetzt mal ein Hilfsmittel zu Rat. Ich habe nämlich hier so ein Buch mitgebracht. Das heißt Rekorde der Tierwelt.
Mhm.
Ist schon total alt, aber irgendwie trotzdem klasse. Weißt du, schon richtig so vergilbte Seiten. Ich gucke mal kurz. Ich glaube, so von 1970 ist das, ja. Ja, und dann, guck mal, dann gehen wir jetzt mal in so eine neue Form über. Warte mal, Achtung. So, haben wir auch dabei eine Klingel. Und die leitet jetzt hier was anderes ein. Nämlich, wir machen jetzt so ein bisschen so ein Rate-Antwort-Spiel, ja. Improvisiert. Wir werden wahrscheinlich oft daneben liegen, weil es so Spezialwissen ist. Das hat man ja nicht, ne. Das ist ja eher so ein bisschen.
Das sind dann so Fragen, die sonst immer von Schülern kommen, ne. So, wenn Sie alle roten Blutkörperchen an eine Kette hängen, wie lang ist dann die Kette?
Ja, so. Und wie dünn muss der Faden sein, ne?
Ja,
also.
Ja, genau.
Ja, also du bist einverstanden, dass wir das machen? Ja, ich überrumpel dich jetzt einfach
Klingt
mal
gut.
Damit.
Ja.
Okay, also ich nenne dann immer, ich lese die Frage vor, ja, und dann sagt einfach, ja, was weiß ich, einmal du, einmal ich, gibt einfach einen Tipp ab, ja, und dann schauen wir nach, ob es richtig ist.
Mhm.
Also, erste Karte. Welches Säugetier hat den längsten Darm?
Also, nachdem ja Wale die größten Säugetiere sind, würde ich jetzt mal in die Walrichtung tippen. Genau wüsste ich es jetzt nicht.
Dann müsste man da einen nehmen, der unbedingt auch vegetarisch ist, ne? Also die Vegetarier haben immer viel längere Därme.
Ja, richtig.
Blauwal, sag ich.
Klingt gut.
Ja, gucken wir mal nach. Ja, knapp daneben. Pottwal. 650 Meter Darmlänge.
Uiuiui. Okay. Wie lange dauert das wohl, bis da die ganze Nahrung durch ist?
Ja, warte mal. Also bei uns, wir haben so 11 Meter etwa, ne? So, kann man nicht so genau messen, weil es ist auch ein bisschen ein dehnbarer Begriff, so ein Darm, ne?
Mhm.
Aber wenn das bei uns so, wenn wir mal 10 Stunden vielleicht, ja, Darmaufenthalt insgesamt.
Je nachdem, was man so isst, ne? Aber ja.
Ja, genau, ja, ja. Dann, 10 Stunden lässt sich gut rechnen, deswegen habe ich das jetzt mal genommen.
Ja.
Und wir sagen mal 10 Meter, dann wären also das 650 Stunden oder so, ne? Kann fast nicht sein, gell? Das muss schneller gehen, glaube ich. Also einmal essen und nie wieder auf die Toilette. Okay, ja, dreh du doch mal die nächste Karte rum.
Ja, da gucke ich jetzt hier gerade mal. Also bei mir steht, lieber Uli, welches Tier, wir bleiben bei den Säugetieren eigentlich, oder?
Ja, ja, die sind immer Säugetiere, sind alles Kärtchen mit Säugetieren.
Das ist ein Rekordebuch für Säugetiere, okay, alles klar.
Nee, ich habe nur die rausgeschrieben. Also da sind noch viel mehr Rekorde drin, ist ein tolles Buch, ja. Aber ich habe nur die Säugetiere berücksichtigt.
Also da steht jetzt bei mir hier, welches hat wohl das größte Gehirn?
Also dann nehme ich mal meine Lieblingstiere. Elefant.
Boah. Ja, also Größe ist Größe, ne? Also Wal ist das größte Tier. Ich bleibe irgendein Wal, würde ich jetzt wieder sagen, ehrlich gesagt.
Ah, ja, ja, stimmt, ja. Hast wahrscheinlich recht, ja.
Also ich drehe mal um hier.
Guck mal. Ja.
Du, da steht tatsächlich Finnwal. Der Finnwal hat das größte Gehirn. Du darfst gerade mal tippen, wie schwer das so ist, wenn man es wiegt.
Uah. 10 Kilo.
Oh, da warst du gar nicht schlecht. 8,3 Kilogramm sind es.
Okay, meine nächste Karte. Oha. Welches Säugetier wird am schnellsten geschlechtsreif? Heißt, also kann am schnellsten Nachwuchs bekommen.
Ja, irgendwas Kleines. Ein sehr kleines Säugetier. Eine Maus, ja, genau.
Also dann so Feldmaus, Spitzmaus, sowas in die Richtung, oder?
Ja.
Also ich schau mal nach. Jo, unser erster Treffer, die Feldmaus. Und zwar nach nur 13 Tagen. Das ist krass, 13 Tage.
Ey. 13 Tage? Boah, das ist ja verrückt.
Ja, ja. Muss schnell
gehen. Wie lange
gehen,
werden die denn gesäugt, dann, wenn die nach 13 Tagen schon geschlechtsreif sind?
Ja, wahrscheinlich dann auch nicht sehr lange. Ne?
Nicht sehr lange, ne? Ja.
Sonst wird die Kette irgendwie unterbrochen. Oder man weiß nicht so, ja, nuckel ich jetzt bei der Mama oder bei der Oma? Ne? Naja, ja, ja.
Okay. Tja, also in die gleiche Richtung würde ja mein Tipp für die nächste Kategorie gehen. Welches hat nämlich die höchste Körpertemperatur? Welches Säugetier? Da hätte ich jetzt ja irgendwie auch auf Mäuse getippt irgendwie. Die haben ja auch eine häufig hohe Herzfrequenz.
Ja, je kleiner,
und so, ne?
Umso mehr pumpen die da durch. Ja. Auf der anderen Seite verlieren sie auch viel Wärme, ne? Wenn
richtig
sie dann sehr warm sind schon.
Also dann ist der
schlichtes Oberflächenvolumenverhältnis.
Hat die wärmste Körpertemperatur.
Ja, da bin ich bei dir. Muss der Eisbär sein.
Also, dann schaue ich mal nach. Oh je. Also, da waren wir völlig daneben gelegen. Das ist der Wolf.
Oha.
Mit 40,7 Grad. Der hat dann also für menschliche Begriffe jeden Tag Fieber, sozusagen.
Ja, aber ordentlich, gell?
Mhm.
Also, der Wolf, der Heißblüter. Ja.
Ja. Kann man sich gut merken, so.
So, meine nächste Frage, die können wir beide sofort beantworten. Super. Welches ist das höchste Landtier? Ja, wir sagen es zusammen.
Ja,
eins,
das weiß ich.
Zwei, drei.
Giraffe.
Jo, und zwar bis 6 Meter Höhe.
Hm.
Ach, endlich mal eine einfache
trotzdem
Frage.
Trotzdem beeindruckend,
super,
ne? Also auch wenn man es weiß, immer trotzdem noch beeindruckend.
Ja. Und die haben auch nicht mehr Halswirbel als wir, ne? Das ist ja riesen Halswirbeldinger da. Wahnsinn.
Dann weiter mit dem nächsten Rekord. Auch das wissen wir. Vermutlich würde ich mal tippen. Welches Säugetier hat die größten Ohren, Uli?
Ja, da kommt wieder mein Lieblingstier, aber da eine spezielle Art. Ja? Man unterscheidet ja afrikanische und asiatische Elefanten und
richtig,
die kann man eben an ihren Ohren gut unterscheiden. Der afrikanische Elefant hat die viel größeren Ohren und ich habe auch noch nie größere Ohren gesehen.
Und das ist natürlich total richtig. Das steht genau hier so auf diesem Kärtchen drauf.
Juhu. Muss man trotzdem bimmeln. Super. Dann. Oh, die wüsste ich, weil ich so ein Ding schon mal, zwar nicht in echt, aber ausgestopft gesehen habe.
Mhm.
Ich gebe dir einen kleinen Tipp gleich. Ja? Also es geht um das größte Landraubtier.
Mhm.
Ich gebe dir einen Tipp. Alaska.
In die Bärenrichtung würde ich jetzt gehen.
Ja, unbedingt. Und da gibt es so eine mit Grizzlies verwandte Art.
Mhm.
Das sind die Kodiak-Bären.
Mhm.
Die Kodiak Islands ist so eine Inselgruppe, die so von Alaska so weiter in den Pazifik reinragt. Und die sind, ich lese es jetzt gerade mal vor, aufgerichtet bis 5 Meter hoch. Also fast wie so eine Giraffe, nur noch massiger. Und wenn man dann die Pranken sich anschaut und so, ist echt krass. Ja, also den ich da ausgestopft...
Also ich glaube, dem würde ich nicht live begegnen wollen.
Nee, definitiv. Ja, also gibt es auch gar nicht mehr so viele leider. Ja. Und den ich da ausgestopft gesehen habe, der war auch dann vielleicht, sagen wir mal, so 3 Meter, 3,50. Ja, und das war aber schon der Hammer. krass. Ja.
Beeindruckend.
Ja, sollen wir mal, weil wir haben noch so viele Kärtchen, sollen wir jetzt einfach mal so ein paar zack, schnell, bumm, rumdrehen und so, dass wir so viele Infos noch rüberbringen, ja?
Ja. Bin ich jetzt dran wieder?
Ja, ich glaube,
richtig.
Ja.
Dann steht bei mir jetzt hier das größte Meeresraubtier und das ist der Schwertwal, also der Orca. Das verwundert mich jetzt nicht, das hätte ich wahrscheinlich auch so getippt, mit bis zu 11 Metern.
Ja, ja. Dann das kleinste Säugetier ist die Etrusker-Spitzmaus und die wird nur schlappe 2 Gramm schwer.
Pah, unglaublich. Dann habe ich hier als nächstes stehen das schnellste Landtier. Das wissen manche, das ist der Gepard. Der kann bis zu 120 Kilometer in der Stunde schnell rennen.
Boah, wir so bis 40, gell? Also ich nicht, aber so richtig schnelle Läufer bis 40. Ja? Und der Gepard rennt da dreimal vorbei. Okay, das schnellste Säugetier im Wasser ist mindestens genauso beachtlich, ist der Delfin. Und der kriegt bis zu 90 Stundenkilometer da durchs Wasser. Ja? Wenn man sich vorstellt, was das so für einen Widerstand hat, Wasser, da ist 90 Stundenkilometer genauso beeindruckend wie die 120 vom Gepard. Gell?
Tja, dann habe ich hier noch stehen, der größte Affe, das ist der Gorilla. Da werden die Männchen bis zu 350 Kilogramm schwer und das bei eigentlich nur 2,3 Meter Körperlänge. Also die sind schon sehr massig.
Ja, der kleinste Affe ist der Mausmaki. Klingt schon so putzig süß, ne? die werden gerade 10 Zentimeter groß und wiegen so 50 Gramm.
Ich habe eine zum Raten. Wer hat eigentlich das größte Auge unter den Säugetieren?
Okay.
Ich guck mal nach.
Dann auch wieder der Elefant.
Aha. Du, über die haben wir heute noch gar nicht gesprochen. Ein Pferd hat die größten Augen. Und zwar mit einem Durchmesser von 5,5 Zentimetern. Interessanterweise sehen die aber nicht am besten, weil die Sehsinneszellen pro Quadratzentimeter nicht ganz so dicht gesiedelt sind wie bei anderen Augen.
Okay, meins geht in die gleiche Richtung, nämlich welches Säugetier hat die schärfsten Augen, sieht also am besten. Hm. Und ich drehe gleich rum, ja. Hm. Das sind die Erdmännchen, diese süßen, putzigen Tierchen, ja. Die sehen weiter wie wir mit einem Fernglas, ja. Und der Sinn ist klar, die müssen sich nämlich vor Raubvögeln gut schützen können. Und Raubvögel haben bekanntlich auch gigantisch gute Augen. Da müssen sie einfach gegenhalten, ne? Sonst war es das.
Hätte ich jetzt nicht geraten, aber klingt absolut plausibel. So, dann habe ich hier noch eine Karte. Da steht drauf, über die haben wir auch noch gar nicht gesprochen eigentlich, die Beuteltiere.
Ah, stimmt.
Die kommen auf Australien vor. Welches ist denn unter den Beuteltieren, die es so gibt, das häufigste?
Ah ja, klar, Kängurus, ne? Wobei,
hätte ich es auch gesagt.
Ja, wobei ich war ja auch schon in Australien, ja. Wenn man dort war, dann hat man mit Kängurus ein bisschen mehr Verbindung. Ja, es gibt nämlich nicht so das Känguru, sondern das ist eine ganze Familie. So zum Beispiel die Wallabies, ja. Wenn man das berücksichtigt, das ist auch wieder, so wie du vorhin ja auch gesagt hast bei den Fledertieren, ja, mit 1100 Arten, dass die Kängurus auch einfach viele Arten haben, dann bin ich mir schon gar nicht mehr sicher. Lies mal vor.
So, da schaue ich jetzt mal. Aha. Und da steht Fuchskuku. Das ist ein Baumbewohner. Hast du den gesehen, als du in Australien warst?
Ich habe den weder gesehen, noch habe ich jemals diesen Namen gehört.
Bis 40 Zentimeter werden die groß, steht hier noch. Wieder was gelernt.
Also dann, ja, und dann noch ein Grund, noch mal nach Australien zu
Richtig.
Fahren. Ja? Wenn es die so oft gibt, dann muss man die doch mal gesehen haben. Ja? Da passt meine Karte eigentlich auch zu, ja, so die Beuteltiere. Und dann gibt es in Australien dann noch eine andere Gruppe, die auch zu den Säugetieren zählen, aber dann doch auch irgendwie so was ganz Besonderes sind, ja, nämlich es sind die einzigen eierlegenden Säugetiere. Ja, das weiß man natürlich als Biologielehrer.
Auf jeden Fall, das sind die Schnabeltiere.
Hast du noch eine?
Tja, dann sind, ja, ich habe zwar nicht mehr viele, aber eine habe ich noch.
Ich auch noch.
Der größte Fresser an Land. Ich vermute mal, da geht es in die Richtung, wer am meisten
Nahrung
zu sich nimmt.
Also dann auch irgendein
An Land.
An Land, ja. Ach, weißt du, das muss doch wieder mein Lieblingstier sein, oder? Also, weil deine Wale scheiden ja aus.
Das ist tatsächlich richtig, der afrikanische Elefant.
Okay.
Jetzt darfst du mal tippen, wie viel Kilo Nahrung der so zu sich nimmt.
Vielleicht.
Wobei jetzt da gar nicht steht, in welcher Zeit.
Ich sag mal 50 Kilo.
Ja, da steht hier tatsächlich 400 Kilogramm pflanzliche Nahrung. Aber ich vermisse wirklich so ein bisschen die Zeitdimension.
Ja,
hoffentlich nicht am Tag.
Ja, vermutlich aber, oder?
Oder?
Ich meine, 400 Kilo.
400 Kilogramm.
Das kann man sich fast nicht vorstellen.
Am Tag?
Ja. Also müssen wir nochmal recherchieren. Und zwar am besten
noch mal genauer
in Tansania. Ja? Anja, machen wir einfach mal eine kleine Exkursion dahin und beobachten mal so einen Elefant. richten ihm da so 400
Der
Kilogramm.
Der nächste Podcast kommt dann live aus Afrika.
Ja. Also ich habe auch nur noch eine Frage, und zwar das älteste Haustier.
Würde ich jetzt auf den Hund tippen, ehrlich gesagt. Also nicht als Nutztier, sondern als Haustier, als quasi Gefährte des Menschen, würde ich sagen, der Hund.
Wobei, ich glaube, die Nutztiere kamen tatsächlich dann später. Ne? Das war ja so eine Erkenntnis, dass ich da so Tiere halt und mir was anbaue gezielt. Also so dieses Weg von Jäger und Sammler. Ja. Und zu der Zeit hat man aber trotzdem schon so einen bellenden Gefährten gut gebrauchen können.
Ne? Na, auf jeden Fall.
Deswegen, ja. Ja, aber stimmt auch. Jahresangabe ist hier so etwa 15.000 Jahre. Ja, so den Wolf gezähmt sozusagen. Ja.
Unglaublich.
Was mich da echt mal interessieren würde, ob sozusagen der Mensch auf den Wolf zugegangen ist, ja, und so gesagt hat, hier, guck mal, da kriegst du ein bisschen Reste. Oder ob der Wolf eigentlich in die Nähe zu Menschen kam und gesagt hat, ich beschütze euch, wenn ihr mir was abgebt oder so. Ja, so diese erste Interaktion, das muss schon cool gewesen sein, gell? Also so mit einer Kamera betrachtet. Ja, super. Anja, damit sind wir durch. Die Kärtchen sind leer. Mein Kopf ist voll. Ich habe unglaublich viel gelernt.
Auf jeden Fall.
In diesem Podcast. Ich hoffe, euch geht's genauso. Ich hoffe, es war kurzweilig. Ja. Und mir hat es total Spaß gemacht. Es war ja jetzt unser erster Podcast. Und ich freue mich schon auf die nächsten. Anja, ist klasse.
Ab sofort können wir alle Spezialfragen der Schüler im Unterricht ganz zielgenau beantworten. Mit diesem besonderen Wissen.
Jo, genau. Ja, das kleinste Säugetier, Herr Weißbrot, wann das kleinste? Ist doch klar, die Etrusker-Spitzmaus wiegt nur 2 Gramm. Naja. Genau. Ja, das Dumme ist, dass man das halt auch wieder vergisst. Ja. Ist ja normal. Ja,
dafür kann man sich jetzt ja jederzeit anhören.
Ah, gut, ja. Okay, dann verabschieden wir uns, wünschen euch bei dem, was ihr tut, jetzt gleich das Allerbeste und wir hören uns im nächsten Podcast. Ciao.
Tschüss.